Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen jetzt ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen vom DIFEM, vom Deutschen Institut für Ärztliche Mission, und sie heißen Albert Petersen, Dr. Beate Jakob und Susanne Krämer. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, schönen guten Morgen.
DIFEM, Deutsches Institut für Ärztliche Mission, fördert Gesundheit der einen Welt. Also ein bisschen sperriger Begriff vom DIFEM und auch fördert Gesundheit der einen Welt. Das bringen wir mal einfach ein bisschen Licht in die Begriffe.
Ja, das würde ich gerne machen. Guten Morgen und nochmals vielen Dank für die Einladung, dass wir uns hier vorstellen können als Mitarbeitende des DIFEM. Wir sind in der internationalen Gesundheitsarbeit tätig und oft kennen uns Leute von Tübingen gar nicht so, deshalb ein paar Worte. Was machen wir? Was ist unser Ziel? Fachstelle für internationale Gesundheitsarbeit. Unser Ziel ist, dass möglichst jede und jeder in unserer einen Welt, so sagen wir ja, Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung hat. Das heißt, wenn eine Person, Mann, Frau, Kind krank wird, dass es wirklich möglich ist, festzustellen, was liegt vor, was kann man tun, und dass dann auch die nötige Behandlung zur Verfügung steht. Und ich denke, man kann grob sagen, wirklich mehr als die Hälfte der Menschen in unserer Welt hat eben diese Möglichkeiten nicht. Unser Ziel, Gesundheit in der einen Welt. Jede und jeder hat den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Wie machen wir das?
Ein hehres Ziel, ja.
Ja. Wir haben angefangen vor über 100 Jahren, dass im DIFEM Frauen und Männer ausgebildet wurden und bis heute werden, die sich für einen Einsatz in der Gesundheitsarbeit in Übersee vorbereiten, als Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte im Labor. Diese überwiegend deutschen Frauen und Männer können zweimal im Jahr im DIFEM ausgebildet werden für diesen Einsatz in anderen Ländern, da ja eigentlich diese Krankheiten in anderen Ländern nicht Gegenstand der Ausbildung sind, die Ärztinnen, Ärzte oder Krankenschwestern hier bekommen. Also die gezielte Vorbereitung von medizinischem Personal für den Einsatz in Übersee. Das war und ist ein Pfeiler unserer Arbeit. Dann die Arzneimittelhilfe, da hören wir nachher noch mehr davon. Der andere Bereich, da sagen wir unsere Gesundheitsprojekte. Das heißt, wir beraten Partner in Übersee, Afrika, Asien sind unsere Schwerpunktkontinente. Bei dem Aufbau von Projekten, Gesundheitsprojekten immer, also beispielsweise eine Kirche in Übersee fragt an, was können wir tun, um die Sterblichkeit an Malaria zu verringern. Dann beraten Kollegen und Kolleginnen des DIFEM, wie könnte so ein Projekt aussehen, dass es wirklich Chance hat zu wirken. Mit wem könntet ihr zusammenarbeiten und natürlich auch, wo könnte das Geld herkommen? Diese Projektarbeit ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Dann arbeiten wir mit Partnern zusammen. Ganz wichtig ist uns die Arbeit mit Partnern in Deutschland, Partnern, kirchlichen Partnern überwiegend und auch den Partnern in den Ländern. Und zwar sind unsere Partner meistens die Kirchen oder kirchliche Einrichtungen vor Ort. Und das ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Kirchen in Afrika, Asien wirklich in der Gesundheitsarbeit tätig sind. Es gibt Länder, es sind alles Schätzungen, aber man sagt, dass in vielen Ländern die Kirchen über die Hälfte der gesamten Gesundheitsversorgung eigentlich leisten. Im Kongo habe ich jetzt erst die Zahl bekommen. Im Osten des Kongo gibt es eine Region, da ist die Kirche für 80% der Gesundheitsversorgung einfach, also zuständig oder leistet diese. Das heißt, wenn es diese kirchliche Gesundheitsarbeit nicht gäbe, würde die gesamte Gesundheitsversorgung in dieser Region zusammenbrechen. Wir haben Schwerpunkt Länder auch. Man kann ja als kleines Institut nicht überall sein. Schwerpunkt Länder sind Kongo, der Osten des Kongo überwiegend, Tschad, Malawi, Kenia, Papua-Neuguinea, so als Schwerpunktländer. Wichtig ist uns auch, wir sind in Tübingen, sind natürlich als Institut weltweit ausgerichtet, sind aber auch lokal verankert. Das DIFEM ist der Träger der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen. Und unser Institut ist auf dem gleichen Compound, wie man so sagt. DIFEM ist Mitträger des Tübinger Projekt Häusliche Betreuung Schwerkranker. Und Tübingen ist auch Rechtsträger und Sitz des Aktionsbündnisses gegen AIDS. Diese lokale Verankerung ist uns ganz wichtig. Zum einen, dass wir sagen, diese kirchliche Gesundheitsarbeit ist wichtig. Auch hier ist es wichtig, dass die Kirchen und die Kirchengemeinden zum einen die weltweite Gesundheitssituation im Blick haben, zum anderen aber auch Gesundheitsthemen in der Gemeinde, in der kirchlichen Gemeinde auch ihren Platz haben. Und gerade hier lokal in Tübingen ist uns die Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden sehr wichtig, auch mit allen Tübingern Bürgerinnen und Bürgern, dass wir unsere Projekte immer wieder vorstellen können, auch zeigen, es lohnt sich, sich zu engagieren. Ein ganz tolles Beispiel, Studenten haben unsere Anliegen aufgegriffen und die nennen sich ganz nett StudiFem. Das ist eine Gruppe von Studentinnen und Studenten, Medizinstudenten, die in ihrem Umfeld über die DIFEM-Themen informieren und immer wieder, also jedes Semester, ein, zwei Aktionen für das DIFEM durchführen. Stochern für das DIFEM war jetzt erst wieder ganz toll. Also das ist schön für uns und auch wichtig, lokal verankert zu sein.
Jetzt die Sache mit den Kirchen ist ja so eine, das haben Sie betont und es ist ja auch im Namen noch drin. Wenn jetzt in verschiedenen afrikanischen Ländern da die Gesundheitsvorsorge auch sehr darüber läuft, dann ist es ja hier, haben die Kirchen hier ja mit dem Gesundheitssystem so viel nicht zu tun. Aber dieses Wort Mission im Namen ihres Instituts, ist das auch noch heute zeitgemäß, dass man noch im Namen der Kirche auch die Gesundheit in die Welt trägt? Ich meine jetzt gerade speziell dieses Wort Mission.
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil gerade unser Name bei vielen auch ja, auf Unverständnis trifft. Ärztliche Mission, was heißt das? Sind das Ärzte, die Mission betreiben, was steckt hinter diesem Namen? Aber erst noch einen Schritt zurück. Sie sagten, die Kirchen hier in Deutschland haben mit Gesundheit wenig zu tun. Ist nicht ganz richtig. Diakonie und Caritas sind ganz wichtige Stützen auch unseres Gesundheitssystems in Deutschland. Kirchen und Gesundheit. Wir sind überzeugt, dass die Kirchen einen ganz wichtigen Auftrag im Gesundheitsbereich haben, dass es kirchliche Aufgabe seit jeher war, nicht nur, wenn man einfach sagt, das Wort zu verkünden, zu predigen, sondern wirklich das Leben der Menschen zu verbessern. Und in der ganzen Tradition, in der Geschichte waren immer die Kirchen diejenigen, die eigentlich die Armen Fürsorge, die Fürsorge für die Kranken auch ganz wesentlich in ihrem Auftrag hatten. Das hat sich über die Jahrhunderte ein bisschen geändert. Bei uns mit der Entwicklung der modernen Medizin hat man gesagt, eigentlich kann die Medizin die Sorge um Gesundheit übernehmen. Wir denken, es ist nach wie vor ganz wichtig, dass die Kirchen auch etwas für das Wohl der Menschen tun. Und das hat man natürlich zuerst wieder entdeckt. Man kann eigentlich sagen, wieder entdeckt, als die Missionen gesehen haben, also die Missionsgesellschaften, die dann von Europa nach Übersee gegangen sind, die haben sich in der Tat zunächst darauf konzentriert, zu missionieren im klassischen Sinne. Dann hat man aber doch sehr deutlich gesehen, wenn vor der Kirchentüre Menschen sind, die an Malaria sterben und man kann eigentlich etwas dagegen tun, dann müssen auch die Kirchen etwas für die Gesundheit der Menschen tun. Und so hat sich sozusagen das entwickelt. Diese klassische Missionsarbeit wurde ergänzt durch die Gesundheitsarbeit und auch durch die Bildungsarbeit. Und die Gesundheitsarbeit, die geschieht im Namen unter der Leitung der Kirchen und auch wird dann von den Kirchen finanziert, ist aber, sagen wir, nicht dem Verkündigungsauftrag zugeordnet, ist also, sag mal jetzt, ja, ein Stück weit auch unabhängig von der Mission in diesem Sinne, dass Menschen bekehrt werden sollen. Andererseits sagen wir, gerade die kirchliche Gesundheitsarbeit, sowohl in Deutschland als auch hier, ist natürlich den christlichen Werten verpflichtet. Das heißt, in Übersee sagen viele Menschen, wenn sie die Wahl haben zwischen dem kirchlichen Krankenhaus und dem Regierungskrankenhaus, ja, bei dem kirchlichen Krankenhaus, da haben wir das Gefühl, wir sind als Menschen angenommen, diese Zuwendung zum Patienten ist eigentlich, ja, ist in der Arbeit mit verankert, ein wesentlicher Teil der Arbeit.
Muss man dann auch ein konfessionsgebunden sein, wenn man im DFEM arbeitet?
Nein, das ist auch wichtig, dass Sie sagen, weder sind unsere Projekte nur, also ganz wichtig zu sagen, in der Arbeit in Übersee sind alle Menschen einbezogen, unabhängig von zum einen der Konfession oder von der Religiosität. Das ist ganz wichtig und auch die Mitarbeitenden des DFAM kommen aus verschiedenen Konfessionen und es ist nicht entscheidend, ob man zu einer Religion oder Konfession gehört, sondern eher entscheidend, diese Arbeit mitzutragen, den Menschen, wirklich den armen Menschen im weitesten Sinne Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Eine Ergänzung von Herrn Petersen?
Ich würde gerne ein praktisches Beispiel sagen, dass die Gesundheitsarbeit oder von meinem Sektor die pharmazeutische Arbeit häufig eine Möglichkeit ist, dass verschiedene Kirchen sich begegnen. Ich habe verschiedene Workshops, Meetings gerade in Afrika mitgemacht, wo die einzelnen Kirchen sagten, wenn wir als baptistische Kirche oder als katholische Kirche oder so eingeladen hätten, zu einem Workshop Zugang zu Medikamenten zum Beispiel, dass die anderen dann von ihren Bischöfen nicht die Erlaubnis bekommen hätten, dort teilzunehmen. Wenn wir aber jetzt als Gesundheitsorganisation, oder ich arbeite in Afrika sehr eng mit einem ökumenisch-pharmazeutischen Netzwerk zusammen, wenn wir also von diesem Netzwerk aus einladen, dann haben wir bis zu 10 verschiedenen Glaubensrichtungen zusammen. Selbst bis hin zu Moslems in Burkina Faso habe ich ein Workshop über HIV/AIDS mitgemacht. Also ganz verschiedene Kirchengruppen, die sich zu diesem einen Thema dann zusammensetzen und ja, dann darüber sich auch kennenlernen. Das ist auch manchmal interessant, dass es so dann zum ersten Mal geschieht, dass die überhaupt merken, ja, die andere Kirche betreibt ja auch Krankenhäuser oder macht ja auch eine Basisgesundheitsarbeit oder so, dass man dann langsam Brücken schafft, um auch ja, in Zukunft besser zusammenzuarbeiten.
Es hilft sogar dann, Konfessionsgrenzen zu überwinden.
Ja.
Klären wir vielleicht noch mal ein bisschen Ihre einzelnen Aufgaben. Das haben wir so ein bisschen, haben wir es rausgehört bei Ihnen, Herr Petersen, dass die pharmazeutische Arbeit Schwerpunkt ist. Was gehört da alles dazu?
Ja gut, wir haben vor 53 Jahren hier in Tübingen angefangen, Medikamente zu sammeln von Tübinger Ärzten, von Apotheken, von Privathaushalten und die an Krankenhäuser, Gesundheitsstationen in verschiedenste Länder verschickt. Das alles, also gerade das Sammeln von Medikamenten, gehört heute nicht mehr zu unserer Aufgabenstellung, weil es zum Glück gute Alternativen gibt, Medikamente zentral einzukaufen, bedarfsgerecht einzukaufen. Da arbeiten wir zum Beispiel sehr eng mit Beschaffungsstellen in Afrika zusammen, Zentralapotheken dort, die die meisten wichtigen Medikamente verfügbar haben und dann für unsere Einrichtungen nutzbar sind. Also der Zugang zu Medikamenten ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn die Weltgesundheitsorganisation heute immer noch sagt und sagen muss, dass in vielen Ländern südlich der Sahara etwa 50% der Medikamente, 50% der Menschen keinen regelmäßigen Zugang zu wichtigen, essentiellen Medikamenten haben. Also die Regale zu füllen, den Zugang zu verbessern für wichtige Medikamente, das ist weiterhin ein Schwerpunkt. Aber dann gehört natürlich die Ausbildung dazu. Jeder, der mit Medikamenten arbeitet, sei es in einer kleinen Gesundheitsstation, sei es in einem großen Krankenhaus, sollte ein Basiswissen haben über pharmazeutische Dinge. Und da haben wir auch vom DIFEM aus Studien finanziert. Ich erinnere mich noch Malawi vor 5 Jahren, wo dann das Ergebnis war, dass 80% der Krankenhäuser keine pharmazeutische Fachkraft hatten. Und da haben wir dann gesagt, da müssen wir was tun. Und die ersten 5 Pharmaceutical Technicians werden gerade jetzt ihre Ausbildung beendet haben in Malawi. Ich bin Ende nächster Woche dort und werde sie dort auch kennenlernen, bevor sie dann in ihre kirchlichen Krankenhäuser gehen. Also Ausbildung ist ein wichtiger Punkt. Der vernünftige Umgang mit Medikamenten ist ein Punkt. Es reicht ja nicht, die Tablette zu haben und irgendwie dann zu verabreichen, sondern das muss fachgerecht geschehen, das muss richtig geschehen. Antibiotikaresistenz nimmt auch in Afrika ganz drastisch zu. Und dann das Thema Qualität von Medikamenten ist bei uns ein Schwerpunkt geworden bei der Arzneimittelhilfe, dass wir ja kleine Labore vermitteln, dass wir die kaufen, dass wir das Training finanzieren, dass die Menschen oder die Partner dort die Möglichkeit haben, wichtige Medikamente selber in der Qualität analysieren zu können. Wir haben ein großes Labor in Kenia, in Nairobi begleitet, das auch einem kirchlichen Partner angehört, einer kirchlichen Zentralapotheke der METS, Mission for Essential Medicines and Supplies in Nairobi. Und die kamen an uns heran vor 7 Jahren und haben gesagt, könnt ihr vom DIFEM uns nicht helfen, dass unser Labor auf etwas besserem Standard gehoben wird. Und dann war ein Tübinger Arzneianalytiker von Hirschau, der die erste Studie dort gemacht haben. Wir nennen das immer dann Feasibility Study, also Machbarkeitsstudie. Nach dem Motto, hat es überhaupt Sinn, da zu investieren, wo kann man ansetzen und so weiter. Und wir haben es begleitet und vor 2 Jahren waren wir alle gemeinsam stolz, dass dieses Labor von der Weltgesundheitsorganisation einen Stempel bekam. Es ist jetzt pre-qualified im Sinne eines UN-Standards. Und das ist für afrikanische Verhältnisse ein sehr, sehr hohes Level. Und dorthin lassen wir immer wieder Medikamente schicken oder schicken von uns aus auch Arzneimittelproben von unseren Partnern zur Analyse der Qualität. Und das ist wirklich ein großes Problem. Dass, klar, Produktfälschungen haben wir überall. Auch in Deutschland gibt es jede Menge an Produktfälschungen. Aber wenn ich jetzt ein T-Shirt habe oder eine Tasche oder eine oder Schuhe, die jetzt nicht vom Originalhersteller stammen, ja, ist vielleicht dann nicht ganz so schön, aber das Label hängt dran und von daher kann ich stolz sein, dass ich das von dort habe. Aber bei Arzneimitteln, wenn es zu Fälschungen kommt, dann kommt es nicht selten vor, dass kein Wirkstoff drin ist. Und damit kann ich Menschen töten und Menschenleben gefährden. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Partnern helfen, dass wir sie beraten, aber dann auch, wie gesagt, mit Equipment und Training ausstatten, dass sie vor Ort Medikamente selber analysieren können.
Und da hatten Sie ja gerade erst einen Fall, der jetzt auch durch die Presse gegangen ist. Wie häufig ist es denn mit Produktfälschungen und wer steckt auch da dahinter? Ja. Ist es die Pharmaindustrie selber, die auch da...
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, was ja weltweit alle betrifft. Auch wenn ich selber privat im Internet mir irgendwelche Medikamente bestelle, werden diese Medikamente in der Regel nach Deutschland eingeführt an den Behörden vorbei. Und das ist das Problem. Wenn keine Überwachungsbehörde dazwischen steckt, die die Kontrolle ausübt, dann kann es sehr leicht sein, dass gefälschte Medikamente oder gefälschte Güter irgendwo in den Umlauf kommen. In Afrika haben wir das große Problem, es gibt diese Behörden, aber sie sind schwach. Sie sind zu wenig bestückt mit gutem Personal, sie haben ganz wenig Budget, sie haben ganz wenig Equipment und so weiter. Und da ist dann es sehr leicht, Medikamentenfälschungen in den Markt zu bekommen. Ja, es sind nicht die Pharmafirmen, denn warum soll eine Original-Pharmafirma jetzt ihr eigenes Produkt fälschen? Sie sind sehr daran interessiert, dass man Fälschungen aufdeckt und dass man diesen Sumpf, will ich mal sagen, etwas trockenlegt. Nein, es sind kleine Firmen, die teilweise in Asien sind, aber wir wissen auch aus afrikanischen Ländern, dass da Hersteller sind, die haben irgendwo eine gebrauchte Tablettenpresse sich organisiert und kaufen dann Stärke und irgendwelche Pulver ein und pressen das zu einer Tablette und vermarkten das dann als Malaria-Medikament. Und so hatten wir jetzt einen Fall im Kongo, ein Krankenhaus, mit dem wir vom Tiefen schon lange in Verbindung stehen, sprach mich an, der Arzt dort, ja, sie hätten Probleme mit Malaria-Medikamenten und ob ich die nicht analysieren könnte. Da habe ich gesagt, ja, schenken Sie das mal rüber und dann machen wir mal eine Analyse. Wir haben die dann in Kenia gemacht. Und bei dem einen Medikament kam heraus, dass ja, der Wirkstoffgehalt 7% betrug und die Löslichkeit etwa 10%. Und dann war es klar, in diesem Fall war es ein Kind, was gestorben war, dass dieses Medikament nicht wirkt. Und ich habe das Zertifikat dann an den angeblichen Hersteller in Tansania geschickt und habe gesagt, wie sieht's aus? Stammt das von euch oder ist das vielleicht eine Fälschung? Und sie haben mir ganz deutlich ein Dokument geschickt, woraus deutlich erkennbar ist, dass dieses Produkt mit der Chargennummer gar nicht von ihnen stammen kann. Also die Aufmachung, das Label ist identisch, einigermaßen identisch, aber die Tabletten sind nie in Tansania hergestellt worden. Und ein anderes Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, ist, ja, das ist nicht direkt Fälschung, sondern das ist mindere Qualität, das gehört ja auch dazu, dass bei unseren Analysen, die wir gemacht haben, auch im Kongo, das ist aber jetzt Zufall, eine Firma dort auffällig wurde in drei verschiedenen Fällen, dass die Löslichkeit der Tabletten nicht stimmte. Das ist eine Firma, die ja, Links hat nach Deutschland, die also ursprünglich von einer deutschen Pharmafirma gegründet wurde, um im Kongo Chinintabletten herzustellen. Es gibt riesige Chininplantagen und die werden dann extrahiert. Der Arzneistoff hergestellt und dann stellen die Tabletten Ampullen und Saft her. Jedenfalls, diese Tabletten hatten schlechte Löslichkeit. Ich habe denen das Zertifikat geschickt, wo das dokumentiert wurde. Und dann kam als erstes die Reaktion, das kann nicht sein, da habt ihr einen Fehler gemacht. Wir machen das schon seit Jahrzehnten und wir wissen, wie es gemacht wird. Es war eine zweimonatige Kommunikation hin und her und hin und her. Kam dann zwischendurch das Argument, ja, da muss in der Prüfvorschrift ein Fehler sein, da muss ein Tippfehler sein. Das geht gar nicht, dass man mit dieser Molarität die Löslichkeit feststellen kann. Ich habe denen dann gleich im nächsten Mail 7 Zertifikate geschickt von anderen Herstellern, die das geschafft haben, mit dieser Prüfvorschrift gute Tabletten herzustellen. Letztlich, Quintessenz war dort, dass wir vom DIFM dieser ganz großen Firma nachweisen konnten, ihr arbeitet mit einer Prüfvorschrift, die 7 Jahre alt ist. Die war einfach nicht abgedatet Und von daher haben sie geprüft mit einem Standard, der nicht mehr aktuell war. Und das entsprach dann nicht den Bestimmungen, die heute üblich sind. Und wenn eine Tablette sich schlecht löst, wissen wir alle, wenn der Arzneistoff nicht in der Menge sich in dem Blut verteilt, das führt zu minder Wirkung oder gar keiner Wirkung. Oder gerade bei Antibiotika dann auch für das Resistenz ist Unterdosierung. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, was durch diese regelmäßigen Kontrollen, die wir jetzt durchführen, doch auch immer wieder identifiziert wird.
Scheint mir ein sehr schwieriges Feld zu sein, weil es eben ein riesiger Markt ist, wo Milliarden verdient werden. Und im Prinzip kann man ja eigentlich immer nur reagieren, wenn es Probleme gibt. Also im Kontrollen im Vorfeld, schön und gut. Aber wenn jetzt da wie in dem Fall im Kongo erst ein Kind sterben muss, bevor dann irgendwie das Medikament untersucht wird, das ist ja auch tragisch.
Also man kann reagieren, oder häufig reagiert man im Nachhinein, aber indem wir zum Beispiel, und da sind nicht nur wir im DIFEM aktiv, sind andere auch aktiv, indem wir mithelfen, dass vor Ort Medikamente analysiert werden können und indem wir die Ergebnisse den Firmen dann auch mitteilen, sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, ich bin manchmal mit denen auch zusammen, auch bei diesem Thema, dass die sagen, schickt nicht nur das Negativergebnis, das Zertifikat an die Firmen, sondern auch das Positive. 90% der Medikamente, die wir analysiert haben, selbst aus afrikanischer Produktion, entsprachen den Anforderungen. Und von daher sind das qualitätsmäßig gute Medikamente. Wir sagen, wenn die Firmen merken, dass es Kontrollen gibt, ob es jetzt durch die NGOs, durch die Kirchen oder andere Organisationen gemacht wird oder auch staatliche Behörden, dann haben sie einen Druck, ihre Produkte besser zu machen. Erst recht, wenn man das dann auch veröffentlicht. Und das können wir, gerade in Kenia können wir das sehen, dass da einige Hersteller ganz massiv an sich selbst gearbeitet haben. Gut, da kam dann eben auch eine Unterstützung von der deutschen Bundesregierung dazu, dass sie ein Projekt hatten für, ich glaube, 4 Jahre hat das Firmen vorangebracht, ihren Produktionsstandard auf das europäische Niveau anzuheben. Da war GIZ ganz stark involviert und ich war vor 2 Jahren noch in Kenia bei einer dieser Pharmafirmen. Und wir sprachen gar nicht über das Thema Qualität der Arbeit. Das fand ich sehr interessant. Dann ging er zum Ordner, zum Regal, nahm einen Ordner raus und zeigte mir freudestrahlend das Zertifikat, dass sie jetzt unter diesem PIC-S-System arbeiten und von deutschen Behörden kontrolliert wurden und doch gute Qualität in der Regel, sagen wir mal, man kann nie sagen, eine Tablette oder jede Firma produziert eine gute Tablette. Aber diese kenianische Firma, die war stolz, dass sie dieses Level erreicht hatten. Ganz kurz noch zu minderwertiger Qualität. Das ist halt häufig auch ein Versehen. Das müssen wir auch ganz deutlich sagen. Es ist nicht immer kriminelle Absicht dahinter. Wenn ich in Deutschland die Pharmazeutische Zeitung oder die Deutsche Apothekerzeitung aufschlage, in jeder Ausgabe, die ersten 2-3 Seiten sind Rückrufe. Dadurch, dass ein Patient, irgendjemand, ein Kunde ein Medikament genommen hat und da sieht, da ist etwas ausgeflockt oder da stimmt irgendwas nicht, gibt es danach Kontrollen und so weiter und das führt dann häufig zu Rückrufen auch. Das ist dann das berühmte Montagssyndrom, dass also am Montag irgendein Mitarbeiter noch halb pennt und irgendwas dann falsch macht. Das können technische Probleme sein, dass eine Maschine mal falsch arbeitet sozusagen. Sowas kommt vor und das kommt weltweit vor, wie gesagt. In Deutschland, in Europa, in Afrika auch. Aber wenn bei einer Firma sowas häufiger vorkommt, und das ist jetzt, wenn wir immer mehr solche Kontrollen machen und die Ergebnisse dieser Kontrollen vernetzen, da sind wir jetzt dabei, also sozusagen eine Datenbank aufbauen. Und wenn dann eine Firma 3, 4, 5 Mal negativ auffällt mit einigen Dingen, dann kann der nächste Einkäufer sozusagen, der jetzt Malaria-Tabletten kaufen möchte für Kongo oder für wo auch immer, kann dann gewarnt sein, dass er sagt, ja, diese Firma aus Indien oder diese Firma aus China drängt immer mehr in den afrikanischen Markt oder auch andere Firmen. Da muss ich halt vorsichtig sein. Und das ist das Ziel, wo wir dahinterher sind.
Dann gibt es eine schwarze Liste irgendwann.
Ja.
Das DFAM heute zu Gast im Lokalmagazin. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter mit Susanne Krämer, Beate Jakob und Albert Petersen. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag zu Gast DFAM, das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, und Susanne Krämer, Beate Jakob und Albert Petersen. Jetzt, Susanne Krämer, Sie sind noch gar nicht zu Wort gekommen bisher, aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Part, das Fundraising. Was machen Sie denn da? Sie gucken, dass die Gelder für die ganzen Projekte da sind?
Ja, genau. So ganz einfach gesagt ist das in der Tat der Job, wobei man dann ehrlicherweise sagen muss, dass das DFAM sich aus verschiedenen Quellen finanziert, wir aber keine regelmäßige staatliche oder kirchliche Förderung bekommen. Das heißt, wir sind angewiesen auf Spenderinnen und Spender und Stiftungen und andere Institutionen oder Unternehmen, die uns unterstützen. Und da ist mein Schwerpunkt schon, die Privatspenderinnen und Spender eben zu betreuen. Das heißt, wir versuchen wirklich, unseren Auftritt in der Öffentlichkeit so zu gestalten, dass die Leute von uns wissen. Das ist natürlich auch stark Öffentlichkeitsarbeit, mache ich dann mit der Kollegin aus der Öffentlichkeitsarbeit zusammen, und sie dazu zu bringen, uns zu mögen und uns Geld zu geben, ganz verkürzt gesagt, oder uns anderweitig zu unterstützen. Also ein schönes Beispiel, Frau Dr. Jakob hat es ja eben gesagt, sind die Studierenden, StudiFem, die uns unterstützen, eben mit Aktionen, zum Beispiel eben dem Stocherkahnfahren, was jetzt schon zum zweiten Mal stattgefunden hat, wo wirklich richtig schöne Summen auch gemacht werden, einen Tag lang stochern, die dann für uns im Neckar rauf und runter.
Und da können Leute dann buchen, oder?
Genau.
Und die zahlen dann ihre Fahrt an die Firmen.
Genau, also das geht dann halt als Spende. Das, wer möchte, kann dann auch entsprechende Quittung bekommen oder sowas. Und dieses Jahr war es so, dass man vorher tatsächlich buchen konnte, weil es noch zusätzlich Wein und Käse gab. Alles gesponsert hier von Tübinger Geschäften. Also so ein kleines Extra noch obendrauf. Und es funktioniert sehr gut. Das macht denen auch großen Spaß, glaube ich. Das ist so eine Sache und eine Gruppe. Und dann ist eine große Gruppe von denen, die uns unterstützen, sind natürlich die Kirchengemeinden hier in Tübingen, wo wir auch relativ gut bekannt sind, dadurch, dass wir eben eine kirchliche Affinität haben, schon sehr lange, über Jahre. Und die uns auch immer wieder einladen, wo wir dann hingehen. Die informieren jetzt nur die letzten paar Wochen. Also letzte Woche gab es eine Konfirmandengruppe, bei der wir waren. Nächste Woche gibt es wieder eine. Am Sonntag drauf sind wir in einem Erntedankgottesdienst zu Gast. Also sowas reiht sich dann wirklich übers Jahr aneinander. Und wir machen das auch sehr gerne immer mit, in guter Absprache. Das ist so eine andere gute Säule. Und dann gibt's immer wieder auch größere Veranstaltungen, die wir mit organisieren. Also jetzt ganz aktuell am 7. Oktober gibt's den Sponsorenlauf der Konfirmandinnen und Konfirmanden hier aus dem Tübinger Raum. Die rennen um den Anlagensee für uns ab 11:30 an dem Sonntag. Wer also da noch nichts zu tun hat, gerne hinkommen, mitlaufen, anfeuern. Die suchen sich ganz klassisch Sponsoren, fragen also in den Familien, bei Freunden und Bekannten, könnt ihr mir pro Runde so und so viel Euro sponsern? Und die Gelder bekommt dann nachher das DFAM. Die werden dann halt von den Konfirmanden eingesammelt und dann an uns überwiesen über die Kirchengemeinden. Und dieses Jahr, und das freut uns sehr, haben wir da auch noch eine Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt mal, mit Josh Young von den Walter Tigers zusammenbekommen. Der übernimmt die Schirmherrschaft. Das freut uns ganz arg, weil der natürlich als junger Sportler hier in Tübingen, auch ziemlich bekannt über eben die Basketballmannschaft, da wirklich auch die gerade die Jüngeren mitziehen kann. Und er freut sich da auch sehr drauf, wird auch da sein an dem Tag und ist da sehr engagiert, war selber letztes Jahr in Tansania für 2 Wochen und das hat ihn schon sehr betroffen, richtig. Also da freuen wir uns alle drauf und da sehen wir mal, was da dann draus wird. Und dann noch eine andere Aktion, die wir machen, ist eine Handysammelaktion, auch für den Kongo. Und zwar Ende Oktober zusammen mit der Kreissparkasse. Das ist dann auch so eine Zusammenarbeit einfach mit einem Tübinger Unternehmen, wo wir in den Geschäftsstellen Boxen aufstellen, wo die Leute ihre alten Handys reinschmeißen können. Und das machen wir deshalb, weil wir ja erstens den Erlös bekommen, die werden recycelt, die Handys, und da springt dann halt ein bisschen was für uns bei raus. Wir machen es vor allem aber auch, weil wir eben viel im Kongo arbeiten und da eben der illegale Abbau, vor allem von Coltan, was im Moment ja immer stark durch die Presse geht, ein echtes Problem ist. Und auch direkt mit Gesundheit zu tun hat, weil einfach Kinder und Jugendliche in den Minen dort schuften und das alles andere als gesund ist. Und die ganze Bevölkerung gerade im Ostkongo immer noch sehr, sehr stark eben von den Kämpfen betroffen ist, die dort nach wie vor stattfinden, auch wenn der Krieg im Kongo eigentlich offiziell beendet ist. Also das sind jetzt nur so ein paar Highlights von dem, was wir da gerade machen.
Vielfältige Aktionen, aber ich schätze mal, das würde nicht reichen, ein bisschen Stochern und ein paar Konfirmanden, die um den See laufen, um die vielfältigen Projekte des DFEM auch zu finanzieren. Wo kommt der Großteil des Restes denn her, wenn es nicht vom Staat kommt?
Also wir machen natürlich neben den Aktionen, die, muss man ehrlicherweise sagen, auch immer ziemlich aufwendig sind, auch klassisches Fundraising, nenne ich es mal. Also wir schicken Spendenbriefe raus mit Spendenaufrufen an unsere bestehenden Spenderinnen und Spender und versuchen zum Teil dann auch ganz klassisch neue Spenderinnen und Spender zu gewinnen, zum Beispiel über Briefe. Dann geben wir vierteljährlich unsere Zeitschrift raus, die Gesundheit in der einen Welt, wo auch immer natürlich Überweisungsträger beilegen und wir zu Spenden aufrufen. Das sind so die klassischen Sachen. Daneben bekommen wir Gelder zum Beispiel von Brot für die Welt, dem Evangelischen Entwicklungsdienst und verschiedenen Landeskirchen, auch unserer hier in Württemberg. Da ist es aber so, dass es kein Automatismus ist, sondern wir müssen mit denen natürlich schon verhandeln, Anträge stellen, gucken, welche Projekte könnten denen vielleicht passen und das entsprechend mit denen dann auch abwickeln. Und daneben gibt es noch Stiftungen, die uns unterstützen. Also vielleicht um eine zu nennen, die Paul-Lechler-Stiftung. Paul Lechler hat damals 1906 das DFEM gegründet, war dem sehr verbunden und aus seinem Vermächtnis ist eine Stiftung geworden, die viele diakonische und karitative Projekte hier in der Region unterstützt und da sind wir halt auch eins davon.
Wie schwierig ist es denn da, Planungssicherheit zu haben, wenn so viel über eben projektbezogene Gelder oder auch einzelne Spenden geht?
Also ein großer Teil davon ist relativ planungssicher eben über auch langfristige Verträge, zum Beispiel eben mit Brot für die Welt oder dem Evangelischen Entwicklungsdienst oder auch den größeren Stiftungen. Also da ist es in der Regel nicht so, dass wir nur für ein Projekt was haben, sondern wirklich sagen, jetzt mindestens, ich sage jetzt mal 3 Jahre, gibt es einen Vertrag für bestimmte Dinge. Das ist schon natürlich extrem hilfreich. Ein anderer Teil, die Privatspender, da muss man sagen, dass wir wirklich eine gute Menge an Menschen haben, die uns ganz, ganz treu und regelmäßig unterstützen und uns sehr verbunden sind. Also auch da kann ich sagen, wenn ich auf so die zurückliegenden Jahre blicke, dass ich eine bestimmte Menge an privaten Spendengeldern schon als sicher annehmen kann. Da müsste ziemlich was passieren, wenn das nicht der Fall ist. Und ein anderer ganz großer Teil, den ich eben noch vergessen habe, der bezieht sich auf die Arzneimittelhilfe, wo wir auch immer wieder Arzneimittel versenden, immer noch klassisch. Das kann der Albert Petersen besser sagen, aber da ist auch vom Geldfluss her so, dass wir zum Teil das gezielt bekommen für diese Aufgaben und das ist auch ein ziemlich sicherer Teil.
Wie ist denn das Verhältnis der Gelder, wie sie in Sachen Verwaltung und konkreten Projekten auch beim DFEM aufgeteilt sind?
Wir haben da zum Glück ein ziemlich gutes Verhältnis. Also ich habe jetzt leider die Zahlen ganz offen aufs Komma nicht im Kopf. Die stehen im Jahresbericht. Wir haben einen Aufwand von ungefähr 5% für Werbung und Fundraising, was, wenn ich ehrlich bin, mich auch wieder immer positiv überrascht. Also es ist schön, dass wir das so gut hinkriegen. Und dann gibt es noch einen Anteil von, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 12% für Verwaltung und ähnliche Aufgaben. Also das versuchen wir bewusst niedrig zu halten. Ist manchmal auch nicht ganz einfach. Und in die Projekte laufen, da müsste ich jetzt wirklich nachgucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ja, das so viele das, Zahlen.
Aber das sind immer so, die wichtigen Sachen sind immer so Verwaltung und Werbung. Das ist relativ wenig. Natürlich gibt es noch Personalkosten, die müssen auch gedeckt werden.
Wie ist denn dann das Verhältnis vielleicht auch nochmal zur Struktur, Projekte, das Krankenhaus, die Arzneimittelhilfe, die AIDS, dieses AIDS-Projekt, wie heißt es nochmal? Häusliche Betreuung Schwerkranker, Aktionsbündnis gegen AIDS. Wie ist denn da? Sind die alle autark? Laufen die so nebeneinander her oder kommt es irgendwo dann auch wieder zusammen?
Also die sind finanziell autark. Das DIFEM, wir sagen die missionsärztlichen Dienste, also die Arbeit in Übersee ist finanziell ein eigener Bereich. Das Krankenhaus finanziert sich wie jedes andere Krankenhaus auch über die Beiträge, die von den Krankenkassen kommen. Das Aktionsbündnis gegen AIDS ist finanziell unabhängig und die Finanzierung des Tübinger Projekts Häusliche Betreuung Schwerkranker ist auch unabhängig. Das heißt, wenn Spenderinnen und Spender für das DIFEM, so sagen wir, spenden, dann spenden sie für die weltweite Gesundheitsarbeit.
Das ist dann auch zweckgebunden?
Zum Teil zweckgebunden. Wenn wir einen Spendenaufruf für ein Projekt im Kongo machen, dann fließt es diesem Projekt zu. Manche Spenderinnen und Spender spenden allgemein für die DIFEM-Arbeit.
DIFEM ist nach wie vor auch ein Verein, ja?
Ein Verein, ja.
Mit wie vielen Angestellten?
Wir sind etwa 25 Mitarbeitende, also eigentlich ein kleines Institut. Das Krankenhaus hat 150 Mitarbeitende, aber in der Gesundheitsarbeit sind wir 25 Mitarbeitende.
Sie haben so die ganzen interna strukturellen Sachen jetzt berichtet. Was machen Sie sonst in Ihrem Alltag?
Ich bin sozusagen dreigeteilt. Der eine Bereich ist in der Projektarbeit. Der andere Bereich bin ich in der Öffentlichkeitsarbeit. Was Frau Krämer schon sagte, da sind wir in Kirchengemeinden, bei Veranstaltungen. Nächste Woche bin ich zum Beispiel bei einem Kongress von Theologinnen und Theologen. Und der dritte Bereich, das nennen wir Studienarbeit. Das ist uns auch wichtig, immer wieder zu fragen, also Studienarbeit heißt die theoretische Arbeit an den Grundlagen unserer Arbeit, immer wieder zu fragen, ja, warum eigentlich sollen sich die Kirchen im Gesundheitsbereich engagieren und wie können wir die Kirchen weltweit dazu bringen, wirklich diese Aufgabe wahrzunehmen. Dass wir zum Beispiel an den Weltrat der Kirchen, diesen Zusammenschluss der evangelischen Kirchen, immer wieder vom DIFEM aus appellieren und sagen, hört nicht auf, diese weltweite Gesundheitssituation im Blick zu haben. Das gehört zu meinem Aufgabenbereich, diese Stimme zu erheben, dass die Kirchen in Deutschland, aber noch mehr in Übersee, wirklich sich in diesem Bereich engagieren.
Kurz vor Schluss würde ich jetzt gerne noch mal vielleicht in den Projektarbeitsbereich reingucken, dass wir uns da vielleicht ein konkretes Beispiel noch mal rausziehen. Wo ist es, wo das DIFEM gerade aktiv ist, wo Sie Einblicke haben, wo Sie das noch mal ein bisschen beschreiben können, was da gerade läuft? Ein Land, ein Projekt, es liegt die Wahl bei Ihnen. Kongo, höre ich da geflüstert.
Ja, wir bleiben mal beim Kongo. Also Kongo ist so ein bisschen Schwerpunktland dieses Jahr aus verschiedenen Gründen, weil halt der Sponsorenlauf für den Kongo läuft, wir jetzt diese Handysammelaktion haben und weil es da wirklich an vielen Stellen brennt, habe ich ja vorhin auch so ein bisschen beschrieben. Und so ein ganz konkretes Projekt, was wir dort haben, ist, dass wir im Ostkongo, wir arbeiten eigentlich ausschließlich im Ostkongo, ein Krankenhaus aufbauen mit den Partnern dort vor Ort. Und da geht es natürlich einerseits um den physischen Bau, aber dann ist natürlich auch die Frage, ja, es muss ja betrieben werden, es braucht Personal, da braucht es Ausbildung, es braucht noch viel, viel mehr als nur die Steine, die da aufeinander gesetzt werden. Und da sind wir gerade mit den Partnern vor Ort dran. Da soll es dann auch noch zusätzlich ein Labor geben, eben aus Gründen, die Herr Petersen ja vorhin beschrieben hat, weil vieles ja nicht hilft, wenn ich es nicht untersuchen kann, gerade im Bereich Arzneimittel und auch natürlich Medizin. Und das ist so ja ein Projekt, was jetzt läuft und hoffentlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen wird. Und da passieren dann zum Beispiel so lustige Dinge, wie dass man eigentlich denkt, man hätte die Finanzierung stehen. Und dann sagt ein Partner auch, nö, ihr kriegt das Geld doch nicht. Also das ist in diesem Fall passiert. Deshalb bin ich eigentlich persönlich sehr froh, dass wir jetzt den Sponsorenlauf haben, weil wir uns da überlegen könnten, dann tatsächlich die Gelder, die da reinkommen oder auch andere Spenden eben da wirklich ganz sinnvoll zu verwenden.
Das heißt, das Projekt ist fertig bis Ende des Jahres, dass das Krankenhaus dann in Betrieb nimmt und die ersten Kranken da versorgt werden.
Das ist so geplant. Also es ist auch schon im Bau. Da kann sich natürlich immer noch mal was verzögern, vor allem wenn dann an einer bestimmten Stelle das Geld fehlt. Aber eigentlich ist es so geplant.
Sie wollten noch was dazu sagen?
Ja, nochmal vielleicht grundsätzlich. Uns ist es wichtig, bei allen Projekten so diese direkte, unmittelbare Hilfe zu verbinden mit der langfristigen Hilfe, dass wir wirklich ganz konkret Menschen mit Malaria, mit Netzen versorgen, mit Medikamenten, aber dann auch versuchen, die Gesundheitssysteme in den Ländern zu stärken, dass sie vorbeugend wirken können, dass eben nicht erst die Menschen krank werden. Und ganz wichtig auch, dass wir jetzt, manchmal hat man ja so das Gefühl, da ist eine Organisation von außen, die plant und bringt dann etwas in die Länder. Unser Anliegen ist es wirklich, die Menschen vor Ort einzubeziehen in die Planung dessen, was geschieht, dass sie die eigentlichen Akteure in allen Gesundheitsprojekten sind. Denn nur so kann sich wirklich langfristig etwas verbessern, wenn man als Partner von außen auftritt und nicht so als Geldgeber oder der so die Richtung vorgibt.
Im Falle von diesem Krankenhaus, wie sieht dann da die langfristige Hilfe aus? Sie bauen das Haus, im besten Fall stiften Sie noch irgendwelche technischen Geräte, liefern eine Erstausstattung an Medikamenten und dann?
Und gleichzeitig sind wir in dieser Region auch dabei, die Gesundheitsarbeit der Kirchen zu stärken, die Ausbildung des Personals vor Ort. Gerade die Laborkräfte sollen dann in der ganzen Region geschult werden. Das ist eine Region, diese evangelische Kirchen, Zusammenschluss von Kirchen, ist in einer Region, die etwa so groß ist wie Baden-Württemberg und Bayern. Und da ist dieses Krankenhaus natürlich ein ganz konkretes Beispiel, aber es geht darum, in der ganzen Region jetzt nach diesem Bürgerkrieg, wo ja wirklich die ganze Infrastruktur da niederliegt, wieder das System aufzubauen.
Dazu zählt ja auch dann wahrscheinlich ein System von Krankenkassen. Gibt es das dort überhaupt? Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jemand krank ist und das die Hilfe im Krankenhaus braucht? Muss der das dann zahlen? Kriegt er das? Übernimmt es irgendjemand?
Ja, das ist eine gute Idee, eben wenn man in diese langfristige Richtung denkt. Und wie Sie sagen, es gibt kein System von Krankenkassen in dem Sinn, dass ein großer Prozentsatz der Bevölkerung krankenversichert ist. Auch da sind wir tätig, dass wir Krankenversicherungsprojekte, gemeindegetragene Krankenversicherungsprojekte anstoßen in kleinen Regionen. Da hatten wir dieses Jahr einen Gast bei unserem Eine-Welt-Tag, Rose aus Ostkongo, die eben gerade in ihrer kleinen Region versucht, so ein langfristiges System aufzubauen. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, den Menschen zu vermitteln, die jeden Tag um das tägliche Überleben kämpfen, dass sie jetzt einen Beitrag für eine Krankenkasse zahlen sollen, wo sie, wenn es gut geht und sie gesund bleiben, eigentlich gar nichts davon sehen. Das braucht wirklich lange Überzeugungsarbeit und auch da sind wir dran mit unseren Partnern an solchen Projekten.
Ja, damit haben wir ein schönes Schlussbeispiel vielleicht auch dann gehabt und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Projekten und Ihrer Arbeit.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war das Lokalmagazin mit dem DIFEM am Freitagvormittag.